Er ist Internetpunk, Werber, Autor, Galionsfigur der digitalen Boheme und Gesellschaftskritiker mit Philosophiefaktor. Sascha Lobo, sein Markenzeichen ist die rote Irokesenfrisur und der feuilletonistisch-kritische Blick auf das Internet. Darüber schreibt er in Büchern, auf Twitter, in Blogs, in seiner vielbeachteten Kolumne Mensch-Maschine auf Spiegel Online. Und er sagt auch schon mal Sachen wie, das Internet ist kaputt oder ruft zum Zorn der Zivilisierten auf. Warum wir den brauchen und ob das Internet wirklich kaputt ist, darüber sprechen wir jetzt unter anderem und natürlich auch über Sascha Lobo. Herzlich willkommen.
Hallo.
Ich habe Sascha Lobo gegoogelt, exakt einmal vorher, aber es gibt ein Interview, da haben Sie gesagt, dass Sie sich täglich 42.000 Mal googeln. Ich nehme an, das war eine kleine Übertreibung, aber wie hoch ist denn die Zahl aktuell?
Das war keine wirkliche Übertreibung, das war ein veralteter Wert. Inzwischen ist das bestimmt schon beim Doppelten. Na, es ist tatsächlich so, dass ich relativ häufig schaue, wie das Publikum darauf reagiert, was ich schreibe. Das ist mir sehr wichtig, da einen Rückkanal zu haben. Das macht ja auch das Internet selbst essentiell aus. Es bietet einen Rückkanal auch denjenigen, die früher keinen hatten. Und da ist natürlich das Selbstgoogeln ein ganz gutes Mittel, um herauszufinden, wie die Reaktionen jetzt auch konkret sind.
Und wenn man sie dann googelt, da kommen Wörter wie Interneterklärer, Autor, Werber, Vordenker, Digitaler, Intellektueller. Wie würden Sie sich denn selbst beschreiben oder finden Sie sich in den Worten wieder?
Das Einzige, was ich irgendwie einigermaßen vertreten kann, sind natürlich Funktionen und nicht irgendwelche ikonische Zuschreibungen. Natürlich habe ich eine Funktion als Interneterklärer. Ich habe das Privileg, dass ich auf großen nationalen Medien meine Perspektive auf die digitale Welt wiedergeben kann. Und die Aufgabe, die ich mir selbst gegeben habe, ist zu vermitteln, zu erklären und auch selbst zu verstehen. Und interessanterweise funktioniert bei mir der Verständnisprozess so, dass wenn ich anderen Menschen versuche, Phänomene zu erklären, Zusammenhänge deutlich zu machen, dass ich dann selbst am besten begreife, was eigentlich dahinter steht.
Also es geht gar nicht so sehr ums Erklären, es geht mehr ums Begreifen, wie das Internet tickt.
Natürlich ist Interneterklärer eine Funktion, auch ein bisschen eine merkwürdige. Das hat so was leicht Rotziges, so Selbstgemachtes, was mir aber auch ganz gut gefällt auf einer ästhetischen Ebene. Aber tatsächlich kommt da dieses neue Internet über uns, diese Vernetzung, die ganz viel verändert und wo die allermeisten Menschen noch gar nicht genau verstanden haben, was passiert denn dabei? Was bedeutet das gesellschaftlich? Das ist das, was mich interessiert. Das versuche ich zu begreifen und Teil des Begreifens ist es, die Informationen, die ich mir da zusammensammle, weiterzugeben.
Ja, das ist tatsächlich ein sehr, sehr spannender Part, auch in dem, was Sie schreiben und was Sie machen. Gehen wir nochmal einen Schritt zurück, bevor wir darüber sprechen, was das Internet alles mit uns macht. Gehen wir ganz weit zurück. Sie sind in West-Berlin geboren, auch dort aufgewachsen. Tatsächlich war ja Ihre Kindheit noch sehr analog im Gegensatz zu den Kindern heute. Wie haben Sie die so verbracht? Wie muss ich mir das vorstellen? Plätzchen backen mit der Oma, spielen mit den Kumpels? Oder stand da schon zum Beispiel ein Computer im Haushalt?
Ich hatte nicht übermäßig früh, aber schon dann irgendwann einen Computer, als so ein Drittel der Klassen-Nerds einen hatte. Dann dachte ich, ich muss jetzt auch einen haben und dann musste ich ein Jahr sparen und habe einen bekommen, habe den aber tatsächlich ausschließlich zum Spielen benutzt. Ich bin erst recht spät zum Internet selbst gekommen. Das heißt, meine Kindheit taugt bis auf ein bisschen Amiga-Gedaddel überhaupt nicht als digitale Vorzeigekindheit, obwohl es sehr viele Menschen gab, die in dem Alter und auch zu der Zeit schon ihre digitalen Erfahrungen gemacht haben. Bei mir war das nicht so. Ich bin erst sehr spät dazu gekommen.
Und wann genau kamen dann die ersten Berührungspunkte mit dem Internet? Wann haben Sie das Internet das erste Mal bemerkt?
Das erste Mal bemerkt habe ich es eigentlich 1996, als ich versucht habe, mir eine Nacht lang anzuschauen, was in diesem komischen Ding los ist. Denn ich habe Nachtwache auf einem Kongress gemacht, der Digital Media World, so ein kleiner Digitalkongress relativ früh in Berlin. Und da hat mich jemand hingesetzt und so, das ist unser Stand, auf den sollst du mal nachts aufpassen. Das war so ein Gefallen, den ich einem Freund getan hatte. Und da vorne kannst du dich ein bisschen die Zeit vertreiben, Internet. Und ich dachte, was ist denn das? Da gibt es so eine Seite, einen Webcrawler und damit kannst du durchs Internet durchsurfen.
Und Sie dann, was ist das denn, dieses Internet tatsächlich?
Genau, dann habe ich das eine Nacht gemacht, fand das ganz interessant, habe das aber überhaupt nicht, auch nur im Ansatz verstanden. Was man auch daran merkt, dass ich dann eigentlich mehr oder weniger 2-3 Jahre kaum Kontakt mit dem Internet hatte und dann erst 1999 tiefer eingestiegen bin.
Was haben Sie denn damals auf dem Kongress im Internet gefunden?
Mit dem Webcrawler habe ich mich natürlich vor allem für so spezielle kulturelle Aspekte der Nacktfotografie
natürlich
interessiert und auch der Körperkultur und der Körperkunst, das ich damals nachts für ziemlich essentiell hielt.
Natürlich nur unter künstlerischen Aspekten, nehme ich an. Ja, aber dann irgendwann kam ja dann das Internet und es hat angefangen, in ihrem Leben eine Rolle zu spielen. Was war denn da der Wendepunkt?
Eigentlich war der Wendepunkt eine Mailingliste der Universität, die eingerichtet worden war, und ich war Teil dieser Mailingliste auf so eine, wie soll ich das sagen, fast künstlerische Art. Ich habe da immer wieder Mails geschrieben, versucht unterhaltsam zu sein und habe da ein soziales Medium drin gesehen in dieser Mailingliste, obwohl die eigentlich organisatorisch war. Und die Hälfte der Leute haben mich gehasst dafür und die andere Hälfte der Leute haben das zumindest unterhaltsam gefunden. Und so habe ich zu den digitalen Medien gefunden, eigentlich über eine Mailingliste.
Was stand denn da zum Beispiel drin in diesen Mails?
Das waren sehr situative Reaktionen auf Ereignisse in der Universität. Das war mal Spott über irgendwelche sehr prototypischen Studenten, die da rumgelaufen sind. Ich habe ja Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation studiert. Ja, ein ganz großartiger Studiengang an der Universität der Künste, der aber natürlich auch eine spezielle Form von Leuten anzieht, über die man sich hervorragend lustig machen kann.
Wie ging es dann weiter? Das ist ja noch ein Sprung von der Mailingliste zu Twitter und Blogs und all dem.
Ich habe dann im Jahr 1999 erst einen Job angenommen bei einer Werbeagentur, einer Schweizer Werbeagentur, die nach Berlin kam und wo ich hinging mit 24 und völlig absurde Gehaltsvorstellungen geäußert habe. Und das war aber, die meinen, ja, ganz so viel können wir nicht, aber schon fast so viel, fangen Sie doch einfach nächste Woche an. Und auf diese sehr merkwürdige Weise bin ich dann in diese Werbeszene hineingespült worden und nach ein paar Wochen dachte ich, also was hier geschieht, kann ich eigentlich selbst auch, und habe eine Agentur gegründet, die auf die New Economy spezialisiert war. Also auf junge Internetunternehmen, die 1999, wenn man das retrospektiv betrachtet, fast schon wieder am Abwind waren, aber das hat man damals gar nicht so wahrgenommen, ich jedenfalls nicht.
Das erinnert mich tatsächlich ein bisschen an Ihr Buch Strohfeuer, der Roman, den Sie geschrieben haben.
Genau.
Der geht auch damit los, dass ein junger Mensch mit wenig Ahnung in einer Werbeagentur landet und horrende Gehaltsvorstellungen hat. Ist das so ein bisschen ein Roman, in dem Sie sich selber auch beschreiben?
Ja, auf jeden Fall. Also da bin ich nicht nur Anlass, sondern auch ein bisschen das Objekt der Beobachtung, wobei man sagen muss, dass das natürlich nicht eins zu eins alles so stimmt, was in diesem Roman steht, sondern ich habe eher versucht, eine typische Zeit und auch einen typische Personage so ein bisschen herauszukristallisieren. Interessanterweise gibt es die Leute, die New Economy groß gemacht haben und die auch zu ihrem Scheitern beigetragen haben, die gibt es seit vielen hundert Jahren. Es gibt ein Buch von Daniel Defoe, ich glaube geschrieben 1698, Der Projektemacher. Der Projektemacher ist eben ein bisschen windiger, ein bisschen smarter Mensch, der immer ein ganz tolles neues Projekt dabei hat und dann versucht, größte Reichtümer anzuhäufen über diese neue, irrwitzige Geschäftsidee. Und da hat er also Ende des 17. Jahrhunderts schon etwas beschrieben, was eigentlich in der New Economy so richtig auch weltweit aufgetaucht ist als Phänomen. Und diese Parallelen haben mich interessiert und die habe ich in diesen Roman eingearbeitet. Und gleichzeitig, auch wenn ich das immer geleugnet habe, steckt da natürlich ein bisschen therapeutisches Potenzial dahinter.
Das war Ihr Sofa für die Dotcom-Zeit.
Nicht nur das, aber auch das einfach zu bewältigen, was da passiert ist durch mein persönliches Schicksal, war da schon auch die ein oder andere Schwierigkeit mit dabei. Wir haben bis zu 30, ein bisschen über 30 Mitarbeitern gehabt, darunter auch meine damalige Freundin und meinen Bruder. Und als es dann nicht mehr gut lief, musste ich sowohl meine damalige Freundin wie auch meinen Bruder entlassen, was sehr merkwürdig, ich kann gar nicht sagen schlimm, aber merkwürdige Gespräche waren, wenn man Leute entlässt, die zu einem so nahe stehen. Es ist schon eine sehr schwierige soziale Situation. Und das hat mich geprägt und natürlich nicht nur im Positiven. Also Bewältigung ist auch schon Teil dieses Romans.
Ja, und Bewältigung eben einer Zeit, Sie haben es gerade schon kurz angedeutet, diese Dotcom-Blase nennt man sie ja auch ganz gerne. Also die hat ja weltweit die Internetunternehmen vor allem betroffen, auch Kleinanleger betroffen. Das war Anfang 2000 tatsächlich, dass diese Blase geplatzt ist. War das so, dass Sie vorher ansatzweise geahnt haben, dass das passieren könnte, dass es zu Ende gehen könnte?
Das kann ich gar nicht so sagen. Und zwar aus einem vielleicht ganz interessanten Grund. Ich habe die New Economy als extrem selbstreferenzielle Zeit wahrgenommen. Dieses Phänomen Blase, das ist ja nicht nur wirtschaftlich gemeint, das hat ja auch eine soziale Komponente. Das ist ja quasi eine Kammer, aus der nichts herausdringt und wo die eigenen Worte, die man spricht, sofort wieder zurückgespiegelt werden. Und irgendwann fängt man an, das zu glauben, was man selbst sagt. Insofern kann ich gar nicht so viel über die Außenzeit damals sagen, aber relativ viel darüber, wie das im Inneren gewirkt hat. Und da würde ich sagen, ja, man war schon überrascht, dass das so wirklich rückstandsfrei gewissermaßen auf Null zurückgeht. Das hätte ich so nicht gedacht. Wobei man auch sagen muss, ich war damals 24, 25. Ich hätte noch ganz andere Sachen nicht gedacht. Ja, also,
das kann ich mir gut vorstellen. Ja, man lernt ja auch dazu.
Ja, man lernt nicht nur dazu. Ich würde jetzt überhaupt nicht sagen, dass ich damals doof war. Ich würde aber schon sagen, dass mein Blick auf die Dinge damals ungetrübt war von bestimmten historischen Erkenntnissen, dass Blasen ein Phänomen sind in der Wirtschaft, das immer wiederkehrt und dass solche Bubbles auch nach bestimmten Mustern ablaufen, die man ganz gut messen kann. Ja, und das hätte ich natürlich alles wissen können, wusste ich überhaupt nicht. Deswegen ist es so eine gewisse jugendliche Naivität, die ich mir da bewahrt hatte.
Das schien ja einigen so gegangen zu sein. Also wenn ich mir Ihren Roman nochmal vor Augen führe, Strohfeuer, da hatte ich das Gefühl, dass das so eine Zeit voller Arroganz und Hybris war. Da ist von protzigen Autos die Rede, von Porno-Partys, von Elefanten, die irgendwo herangekarrt wurden. War das tatsächlich so verrückt und abgefahren?
Es war Protz, es war Großmannssucht, es war Arroganz, aber auf einem extrem biederen, fast peinlich kleinen Niveau. In den Vereinigten Staaten war das sehr viel größer, sehr viel wuchtiger. Da hat man mit ganz anderen Kalibern angeben müssen. Hier in Deutschland war das quasi so eine Anfängerausgabe der New Economy. Insofern ist ein Subtext dieses Romans, schaut mal, wie erbärmlich diese Arroganz ist. Sie ist keine Arroganz von ganz oben nach ganz unten, sondern es ist eine Arroganz von eine halbe Treppe tiefer, wenn überhaupt. Und auch die war falsch und häufig gespielt.
Haben Sie sich denn wohlgefühlt in dieser Gesellschaft?
Ja, also ganz ehrlich, die Aufbruchsstimmung damals, die hat durchaus den negativen Beigeschmack überwogen. Natürlich gab es die Situation, wo ich dachte, um Gottes Willen, was ist denn das für ein Pflock? Und ich bin mir sicher, dass es andere Leute über mich auch gedacht haben, weil natürlich diese auf Angeben beruhende Fantasiewirtschaft, die spült auch eine spezielle Verhaltensweise mit nach oben und auch spezielle Personen mit nach oben. Der schon angesprochene Projektemacher, da kann man bei Daniel Defoe ganz gut nachlesen, wie diese Leute so psychosozial organisiert sind, um es mal so auszudrücken. Aber bei aller Unannehmlichkeit und auch bei allen verschobenen und komischen Charakteren, die da rumgelaufen sind, hatte diese Aufbruchsstimmung etwas sehr Ermutigendes. Insofern war das schon auch positiv. Und dass dazwischen Ärsche waren, das ist ja,
ist immer so,
wie ich aus zuverlässiger Quelle weiß, auch heute tatsächlich noch so.
Mit der Zeit nehme ich sehr stark an, wenn Sie sagen, Aufbruchstimmung, war ja auch vermutlich sehr viel Hoffnung an das Internet verknüpft, sehr viel Faszination für dieses neue Medium.
Eine Faszination war da. Ich habe allerdings interessanterweise, das kann ich jetzt so rückwirkend über mich selbst analysierend sagen, ich habe diesen sozialen Kontext, also das, was mich fasziniert hat am Internet, was ich zum ersten Mal über die Mailingliste geschnuppert hatte und dann später in Foren gesehen habe und in anderen sozialen digitalen Instrumenten, das habe ich überhaupt nicht mit dem geschäftlichen Potenzial verknüpft. Also es waren für mich komplett unterschiedliche Sphären. Es ist also ich weiter entfernt von einer Vorahnung, dass Facebook einmal eines der wichtigsten Internetunternehmungen der Welt sein könnte. Weiter entfernt als ich hätte man gar nicht sein können 2003. Ja, obwohl ich mich intensiv damit beschäftigt habe, habe ich überhaupt nicht gesehen, dass da eine wirtschaftliche Sphäre war. Im Gegenteil, ich habe eher gesehen, dass die wirtschaftliche Sphäre relativ weit entfernt ist von diesen Instrumenten, die ich so toll finde, diesen sozialen. Ich habe da also verschiedene Bereiche für mich selbst identifiziert und dachte, cool, in dem einen kannst du Karriere machen und in dem anderen findest du eine neue Form von digitaler Heimat. Und dass das jetzt so dramatisch verschmilzt, auch mit ganz vielen anderen Nebeneffekten, das habe ich überhaupt nicht vorausgesehen.
Das kam ja beides dann auch letztlich sehr schnell zusammen, wenn ich dann an die nächste Internet-Ära sozusagen denke in Berlin, die digitale Bohème. Das war ja 2-3 Jahre später tatsächlich schon, dass dieser Begriff das erste Mal kursiert ist, um das ganz kurz zu erklären. Letztlich geht es darum, dass sich kreative Künstler, Intellektuelle, Freiberufler zusammenfinden, um sich digital zu vernetzen und im digitalen Raum zu arbeiten. Wäre jetzt so meine Definition korrekt?
Ja, so ungefähr kann man das definieren. Digitale Bohème, der Begriff, stammt von dem Buchtitel, was ich zusammen mit Holm Friebe 2006 geschrieben habe. Wir haben uns das also Ende 2005, Anfang 2006 ausgedacht, diesen Titel, und erst später festgestellt, dass er zwar im Deutschen, wo wir ihn gegoogelt hatten, noch nicht so existierte, dass er im Englischen aber von einem Künstlerduo in Anführungszeichen besetzt war. Die waren dann auch wahnsinnig sauer und haben uns ganz viele Mails geschrieben, was für Unverschämtheit und so. Was ich so ein bisschen, das kann sein, dass es für die doof war, aber ich halte es jetzt nicht für eine Katastrophe, wenn man mal so einen Begriff zufällig co-besetzt. Aber tatsächlich ist die dahinterstehende Entwicklung eine, wo Holm und ich recht früh gespürt haben, dass sich da etwas durch das Netz verändert, nämlich die Art und Weise, wie Menschen arbeiten, was Menschen arbeiten und wie Menschen zusammenarbeiten. Und haben darüber dann das Buch geschrieben, auch so ein bisschen fordernd, postulierend, ein bisschen trotzig, in dem Sinne, dass wir die Festanstellung so ein bisschen, ja, schon ansatzweise verspottet oder verlacht haben. Aber das war ein bisschen mehr trotzige Pose, weil natürlich zuvor wir Freiberufler viel Spott erdulden mussten und auch gesellschaftlich die Selbstständigen in Deutschland leider immer noch sehr stark so ein bisschen als Randphänomen begriffen werden. Ja, man fällt aus den sozialen Sicherungssystemen raus. Viele Leute sagen, ach, und dann musste ich mich selbstständig machen, weil ich keinen Job gefunden habe, und glauben, dass das eine richtige Herangehensweise ist. Wir wollten also so ein bisschen was dagegen setzen, gegen diese Festanstellungsfixierung, und haben im Internet und der digitalen Vernetzung die Möglichkeit gesehen, solche Arbeitsverhältnisse zu entprekarisieren. Das hat so mittelgut geklappt, aber man kann ja mit einem Buch auch nicht die ganze Bundesrepublik vom Kopf auf die Füße stellen.
Wenn man jetzt kritisch sein möchte, könnte man sagen, das ist einfach nur ein hübsches Wort für Freiberufler im Internet oder die Bocklosigkeit einer Generation, die keine Festanstellung möchte oder die sich nicht binden möchte. Es geht aber letztlich um mehr. Es geht um eine neue Form der Arbeitswelt.
Es geht eigentlich um sehr viel mehr. Es geht nämlich, wenn man das mal zurückführen möchte, um ein im 20. Jahrhundert riesiges gesellschaftliches Phänomen, eine Entwicklung, die man auf der zumindest die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts zentral aufbaut, nämlich die Individualisierung. Und dann auf einmal begreift man, wieso ist eigentlich meine Konsumwelt sehr intensiv auf mich zugeschnitten. Ich kann mir das genauso zuschneiden, wie ich das brauche und möchte, aber die Arbeitswelt nicht. Da ist also dieser riesige Bereich Arbeit, und noch immer ist das Nonplusultra 9 bis 17 Uhr und alle machen die Mittagspause und das Angestelltenverhältnis und der Eckrentner bis hin zu den Sozialsystemen, die darauf aufgebaut sind, dass Menschen in Festanstellung sind. Und wir haben gedacht, warum ist es nicht so, dass die Individualisierung auch auf die Arbeitswelt sich übertragen lässt?
Aber tatsächlich spricht aus dieser digitalen Bohème, dieser Art zu leben, dieser Art zu arbeiten, auch so eine gewisse Sehnsucht nach einer Freiheit. Wie wichtig ist Ihnen denn persönlich diese Freiheit? Weil als Freiberufler haben Sie ja gar keine Sicherheit und sich für dieses Modell entschieden.
Es gibt bestimmte Elemente der digitalen Bohème oder des Freiberuflertums allgemein, die mir persönlich besonders wichtig sind. Ich bin da aber auch kein Vorzeigebeispiel in gar keiner Richtung. Unter anderem deswegen, weil ich relativ große Freiheiten durch eine mediale Bekanntheit genießen kann. Und das ist ein Vorteil für mich, der natürlich nicht beliebig reproduzierbar ist. Ja, also ich kann ja jetzt nicht rumlaufen und sagen, die große Lösung für die digitale Bohème, Abschaffung der finanziellen Nöte durch eine neue Frisur. Das wäre, glaube ich,
nicht ein so einfaches Rezept.
Ja, es funktioniert bei mir auch ganz gut, aber eben nur einmal, würde ich mal unterstellen. Vielleicht noch ein zweites Mal.
Vielleicht sollte ich das ausprobieren.
Ich kann nur dazu raten. Also ich habe hervorragende Erfahrungen damit gemacht.
Aber könnten Sie sich denn überhaupt noch mal ein Leben in einer Festanstellung vorstellen, oder ist das jenseits aller Vorstellungen?
Jein, erstmal auf einer normalen Ebene nicht. Aber ich sehe schon, dass eben auch in der Festanstellungswelt Mechanismen inzwischen stärker vorhanden sind, wie konzerninterne Startups oder wie bestimmte Garagen, die angedockt sind an größere Unternehmen, wo ich mir vorstellen könnte, zumindest mal für einige Zeit ein bisschen mehr Struktur dabei zu haben.
Aber man kann sagen, dass es das Internet insgesamt sehr gut mit Ihnen gemeint hat.
Unbedingt,
oder denn auch Ihre jetzige freiberufliche Tätigkeit dreht sich ja in und um das Internet.
Also das war ja einer der Fehler, die ich gemacht habe in der Betrachtung der digitalen Gesellschaft, dass ich zu lange dachte, das Internet ist gut, weil es zu mir gut war. Und ich glaube, diese Erkenntnis, die ich, man kann jetzt nicht streiten, ob das früh oder spät war, aber diese Erkenntnis, die ich dann vor einigen Jahren, so ab 2010, 2011, immer deutlicher gespürt habe, dass das Internet natürlich auch massive schlechte Seiten hat, die ich vorher nicht geleugnet hätte, aber wo ich dachte, da muss ich jetzt gar nicht so drüber reden, das tun ja genug andere, dass das ein Erkenntnisprozess war, wo ich auf einmal gemerkt habe, huch, das Internet war ja ziemlich gut zu mir. Also das war ja geradezu golden gut zu mir. Und dafür bin ich natürlich auch dankbar. Da steckt auch viel eigene Arbeit da dran, aber ebenso die Chancen und auch die Möglichkeiten, die das Internet überhaupt erst geboten hat.
Ja, eine der schlechten Seiten, die um 2014 rum so richtig nach außen gedrungen ist oder bei Ihnen eingedrungen ist, ist Stichwort Überwachung, auch im Internet. Den Skandal von Edward Snowden, dem Whistleblower, der einiges offengelegt hat. Damals fiel, glaube ich, zum ersten Mal der Satz, das Internet ist kaputt.
Ich habe den als Titel von einem FAZ-Beitrag Anfang 2014 verwendet, allerdings ganz explizit, und das möchte ich auch hier nochmal wiederholen, mit einem Zusatz, beziehungsweise mit dem zweiten Teil des Satzes, der endet nämlich nicht hinter das Internet ist kaputt, Komma, die Idee der digitalen Vernetzung ist es nicht. Das heißt, es ist nicht ein Abgesang auf alles Digitale, wie es manchmal so empfunden wird, sondern viel eher ist es die Erkenntnis, die wir Edward Snowden verdanken durch seine geleakten Papiere, dass ein ganz zentraler Funktionsaspekt des Internet Überwachung ist. Und zwar viel stärker, als die meisten Leute das gedacht haben. Dass also bis in die Infrastruktur, in die Technologie des Internets, in die Protokolle hinein die Überwachung eingebrannt worden ist. Und das war für mich und für viele andere tatsächlich eine Überraschung. Und darauf bezieht sich auch, das Internet ist kaputt.
Aber wie, ich sag jetzt mal naiv, war das tatsächlich zu glauben, dass ein weltweites Datennetz nicht auch ein Stück weit ein Raum der Macht und ein Raum der Kontrolle ist?
Das, was Snowden uns gezeigt hat, das wissen ja heute noch viele Leute gar nicht oder wissen es nicht mehr, bis in welche Tiefe das geht, dass teilweise Datenverkehr zwischen Kontinenten vollständig aufgezeichnet wird, also insgesamt in toto, dass Verschlüsselungen absichtlich geschwächt worden sind und damit unwirksam geworden waren, dass die NSA bis hin zu Kampagnen gegen politische Gegner Dinge organisiert hat, die man eigentlich eher mit Terrorregimes verbunden hätte, und dass das alles ein Geheimdienst ohne jede demokratische Kontrolle tut im Geheimen. Also die Leute, die sagen, ich wusste das alles schon vorher, bei denen würde ich eher sagen, die haben sich nicht mit den Snowden-Papieren auseinandergesetzt.
Ist es aber tatsächlich so, dass wir ein Stück weit auch Überwachung brauchen? Das ist ja immer das große Argument, Schutz vor Terror, Schutz vor weltweiten Bewegungen, Dingen, die schlimm sein könnten. Stört sie die Überwachung oder stört sie die, ich sag mal, unkontrollierte Kontrolle gewisser Geheimdienste?
Da möchte ich ganz fein differenzieren. Es gibt für mich eine rote Linie, die auch diejenige ist, um die ich kämpfe. Denn natürlich ist die Überwachung von Verdächtigen, also von Kriminellen, ein Ermittlungsinstrument, was notwendig ist. Bin ich voll dabei. Es geht um die rote Linie der Überwachung von Unverdächtigen. Die Frage, die sich da stellt, ist, dürfen Behörden erstmal alles überwachen und dann hinterher schauen, wer ist eigentlich verdächtig? Oder dürfen Behörden nur Verdächtige überwachen? Und da bin ich Anhänger des zweiten Punktes. Und ich bin es deswegen, weil wir genau jetzt in der Entwicklung, die in Deutschland passiert, in Österreich noch viel schlimmer, in Ungarn, in Polen katastrophal und vielleicht sogar in Frankreich und in den Vereinigten Staaten, genau jetzt sehen wir, was staatliche Massenüberwachungsinstrumente anrichten können, wenn sie in die falschen Hände geraten, weil die falschen Köpfe zu Staatsoberhäuptern gewählt werden in Demokratien. Das ist für mich eine Frage, die rückwirkend ganz deutlich macht, warum damals nicht viele, aber doch einige Leute sehr stark gegen die Überwachung, die durch Snowden bekannt geworden ist, gekämpft haben.
Hat denn dieser Skandal um die Überwachung um Edward Snowden ein Stück weit auch Ihre Einstellung zum Internet geändert und Sie ein bisschen zu einem Internet-Pessimisten werden lassen?
Jein, ich bin kein Pessimist, so von meinem grundsätzlichen Mindset her, von meiner Haltung her, bin ich Optimist. Aber natürlich habe ich gesehen, dass ich bestimmte Sachen geschönt habe, vor mir selbst, vor der Welt, auch in meiner Kommunikation. Es gibt ein Zitat von Thomas Mann, das ich jetzt mal so paraphrasiere: Der kluge Schiffer beugt sich nach rechts, wenn das Boot zu sehr nach links gekippt ist. Das ist übersetzt eine Haltung, wo man sagt, oh, die Öffentlichkeit hackt so auf dem Internet rum, dauernd beschweren sich alle, die ganzen Pessimisten sagen, wie schlimm das alles ist. Also sage ich mal lieber, dass es gut ist und halte etwas dagegen. Das Problem ist, dass es eine Reaktion ist. Und ich glaube, das Letzte, was wir jetzt brauchen, ist so selbstreferenzielle Reaktionen und so Gefühligkeit und sagen, die hacken alle auf dem armen Internet rum, also muss ich mal was Positives sagen. Das, was wir jetzt brauchen, ist eher eine Analyse und ein Vorankommen im Verständnis von dem, was dort passiert. Insofern bin ich auch durch dieses Erlebnis nicht zum Pessimisten geworden, sondern zu jemandem, der, obwohl er eine optimistische Grundhaltung hat, auch die Kritik am Internet als essentiell für das Vorankommen betrachtet.
Tatsächlich bringt mich das zu dem Thema soziale Medien und Internet. Das ist ja fast wie so eine neue Ära. Irgendwann kam Facebook, kam Twitter, Instagram, Snapchat, wie sie alle heißen. Anfangs ging es ja Ihnen und vielen Nutzern vor allem um das Teilen, um das Vernetzen, um das Kommunizieren. War das die Faszination, um wieder zur Mailingliste vom Anfang zurückzukommen, die Sie da auch gepackt hat?
Soziale Medien sind mit einem ganzen Bündel an Faszinosen versehen. Da ist nicht das eine faszinierend, was man findet. Das kann persönlich natürlich immer so sein, aber gesellschaftlich betrachtet sind das eine ganze Reihe von verschiedenen Prozessen, der vorher schon angesprochene Rückkanal. Die sozialen Medien erstellen eigentlich den Rückkanal zum Geschehen auf der gesamten Welt dar. Es ist nichts mehr ohne Rückkanal und die Intensität, mit denen soziale Medien genutzt werden, die zeigen auch, dass da etwas gefehlt hat. Wir haben heute allein im Reich von Mark Zuckerberg jeden Tag weit über 50 Milliarden Nachrichten, die verschickt werden, nur über WhatsApp und den Facebook Messenger. Insofern ist die Frage, was passiert da mit sozialen Medien, ist eine, die so vielgestaltig, so groß ist, so divers ist. Da kann man nicht sagen, das einzelne Faszinosum ist da das Teilen. Bei mir persönlich war es die Reaktivität, so habe ich das damals einfach getauft, weil es die Begriffe noch gar nicht gab, nämlich die Art und Weise, wie Menschen auf Kommunikation reagieren, in welcher Geschwindigkeit, in welcher Intensität, in welcher Masse.
Tatsächlich ist das ja auch ein richtiger Finanzfaktor, die sozialen Medien, das Internet, die Vernetzung, da steckt Geld dahinter. Wir bekommen personalisierte Werbung, wir bekommen personalisierte Anzeigen über Twitter und Facebook. Wie frei sind diese sozialen Medien denn tatsächlich noch und wie frei ist unsere Suche in diesen sozialen Medien?
Soziale Medien, vor allem Plattformen, die soziale Medien abbilden, sind ja bis jetzt, jedenfalls die großen, alle Unternehmen. Die meisten davon sind auch an der Börse. Natürlich hauptsächlich Facebook und Twitter in diesem Kontext. Es gibt eine ganze Reihe von anderen. YouTube spielt noch vorne mit dabei. Soziale Medien sind aber als Unternehmen natürlich auch bestimmten Gesetzen unterworfen, unter anderem, dass sie bestimmen können, aber eben auch irgendwie müssen, was auf den Plattformen geht und was dort nicht geht. Sie müssen das festlegen. Und daraus ergibt sich ab einer bestimmten Größe eine gesellschaftliche Verantwortung. Und Facebook hat so viel Macht über die Kommunikation anderer Menschen, dass sich eine gesellschaftliche Verantwortung ergibt. Die Frage ist nämlich, wie kann man Kommunikation in einer Demokratie, die national geprägt ist, mit Gesetzen, die national geprägt sind. Wie kann man Kommunikation so regulieren, dass es auf der einen Seite nicht in Richtung Zensur abkippt und auf der anderen Seite nicht Hetze und Schlimmeres stattfindet, dass da also Gewaltaufrufe alltäglich sind. Das ist extrem schwierig und ich glaube, dass da uns noch lange die Diskussion begleiten wird. Wie frei ist Kommunikation auf sozialen Netzwerken und wie frei darf Kommunikation sein? Denn aus deutscher Perspektive ist eine Holocaust-Leugnung ein Verbrechen. Ganz eindeutig. Das kann ich anzeigen und dann muss da Facebook reagieren. Aus amerikanischer Sicht aber nicht. Und so unterscheiden sich von Gesellschaft zu Gesellschaft, von Land zu Land natürlich die Prioritäten. Und damit richtig umzugehen, das ist sehr, sehr schwierig. Und ich wüsste jetzt auch keine Antwort. Ich habe ganz oft und oft geschrieben gegen die Hetze. Ich habe oft geschrieben, man muss etwas tun. Ich habe aber auch geschrieben, Ich habe nicht das Patentrezept. Ich kann nicht sagen, das ist die richtige Verfahrensweise. Ich weiß bloß, dass eine gefunden werden muss.
Ja, das ist tatsächlich was, was Sie auch in letzter Zeit immer öfter angeprangert haben. Diese Hetze und ich nenne es mal Rechtsruck in sozialen Medien. Was genau fällt Ihnen da auf und seit wann fällt Ihnen das auf?
Etwa seit Pegida, also seit Ende 2014 also, ist mir aufgefallen, wie in sozialen Medien sich zunehmend Leute tummeln, deren Kommunikationsverhalten gar keine Grenze mehr kennt. Mit Trollen, mit Pöblern beschäftige ich mich schon sehr lange im Netz. Das ist ein Phänomen, was ich ganz von Anfang an mitbekommen habe.
Trolle sind Menschen, die sich daran erfreuen, andere zu beleidigen,
genau,
im Netz und
Trolle,
aufzuregen.
Damit beschäftige ich mich schon sehr lange, aber dann ist etwas dazu gekommen, was ich nicht mehr als Trollen bezeichnen würde, sondern das ist dann schon Hetze, das ist dann schon straftatbeständig. Da ist nämlich ungefähr seit Pegida und im Gefolge davon auch seit die AfD denn größer geworden ist, ja, auch gerade im Rahmen der Flüchtlingssituation, die sehr viel medienbestimmender geworden ist 2015, da hat sich etwas herausgebildet, was besorgniserregend ist, nämlich ein digitaler Neonationalismus, ein Herausbrechen von rassistischen, radikal menschenfeindlichen Einstellungen im Netz. Und immer stärker und immer krasser ist deutlich geworden, das tun die Leute unter vollem Namen. Das ist nicht eine Frage von anonymen Grummgetrollen, sondern das sind Leute, die es für vollkommen normal halten, in den Öffentlichkeiten und Suböffentlichkeiten oder Teilöffentlichkeiten der sozialen Medien Ansichten zu äußern, wie schade, dass nur 71 Flüchtlinge in dem LKW erstickt sind. Ich hätte mir gewünscht, es seien viel mehr. Also monströse Dinge, Sachen, die Menschen eigentlich, wo man gar nicht glaubt, dass sie das so ernst sagen können. Und die sich dann aber aufschaukeln, wo dann Gruppendynamiken entstehen, wo der eine eine Grenze überschreitet, der zweite die zweite Grenze überschreitet und dann ist man in einem Online-Mob, von dem man sich sehr leicht vorstellen kann, dass er auch zu Gewalt führt, zu richtig physischer Gewalt in der Kohlenstoffwelt, dass also über das Netz radikalisiert wird und dass sich Terrorismus über das Netz überhaupt erst in eine handlungsfähige Stimmung hineinsteigert.
Was glauben Sie denn, ist das unsere Gesellschaft, die diese Gedanken in die Netzmedien reinträgt? Oder sind es die Netzmedien, die durch diese Enthemmung der Digitalität das mit unserer Gesellschaft machen?
Ziemlich sicher eine Mischung aus beidem. Aus einer Perspektive bin ich dramatisch überrascht, wie viel Hass schon vorher in den Köpfen war. Der ist da ja nicht neu reingekommen durch die sozialen Medien. Was aber durch die sozialen Medien passiert, ist, dass sich die Normalität, sowas zu äußern, auf einmal manifestiert. Das bedeutet, eben noch hat man seine radikal menschenfeindliche Haltung allenfalls mal betrunken am Stammtisch geäußert und jetzt schon schreit man sie heraus. Da ist ein Aufschaukelungseffekt zu sehen und dass der so, ich sag's mal, bösartig, dass das so hervorragend funktioniert, bringt eigentlich ans Tageslicht, wie viel Hass schon vorher in den Köpfen war. Ich glaube nicht, dass Facebook den Hass produziert. Ich glaube, er macht ihn sichtbar und kann ihn dadurch auch in einer Gruppendynamik verstärken. Das ist leider die schlechteste Variante von allen. Ja, wäre es nur das eine oder das andere, dann hätte man zumindest ein paar Möglichkeiten leichter dagegen anzugehen. Aber wenn sowohl der Hass schon da ist, wie er sich auch durch soziale Medien verstärkt und aufschaukelt, dann sind wir in der Situation, in der wir meiner Meinung nach gerade sind, nämlich wir haben noch kein Mittel gegen den Hass im Netz gefunden.
Ist dann mit Facebook oder auch die anderen sozialen Medien, sind sie vielleicht auch ein ganz gutes Marketinginstrument für bestimmte politische Parteien zum Beispiel, die das vielleicht auch sehr virtuos nutzen?
Unbedingt. Nicht nur ein Marketing, sondern auch ein Kommunikationsinstrument. Wenn das immer weiter ineinander greift in der heutigen durchvermarkteten Welt, aber relativ viel von diesen rechtspopulistischen neuen Kräften, sei es die AfD oder vorher Pegida, sei es Trump in den Vereinigten Staaten, wäre ohne soziale Medien kaum denkbar. Ich halte die AfD für die erste echte Internetpartei und auch erfolgreiche Internetpartei in Deutschland. Wenn man sich das mal vergegenwärtigt, die AfD hat mit weitem Abstand die meisten Facebook-Fans in Deutschland. Da sieht man, wie stark diese neuen politischen Kräfte und auch die neuen extremistischen politischen Kräfte auf eine Gegenöffentlichkeit setzen. Die Schlussfolgerung für mich ist, dass das alte, ja eigentlich mal links geprägte Konzept der Gegenöffentlichkeit, dass das in den sozialen Medien rechts ganz fantastisch funktioniert.
Erschreckt Sie das manchmal?
Nicht nur manchmal, sondern Vollzeit. Ich bin Vollzeit erschreckt über den erstarkenden Rechtsextremismus. Rechtspopulismus ist ja noch ein fast verharmlosendes Wort. Das ist häufig Rechtsextremismus. Und dass die sozialen Medien so hervorragend geeignet sind, um rechtsextremistische Propaganda oder die Hintergrundinformation zu dieser Propaganda zu verbreiten, natürlich erschreckt mich das. Und ich glaube, das sollte auch alle anderen erschrecken.
Bei Ihrer Rede zur Tübinger Mediendozentur vom SWR und der Uni Tübingen haben Sie am Ende die Punchline, also den Satz, rausgehauen: Reclaim Social Media. Was genau steckt hinter dieser Forderung oder welcher Wunsch steckt hinter dieser Forderung?
Das ist tatsächlich ein Wunsch, eine Mischung aus Aufruf und Wunsch. Ich habe da ja vor den Tübinger Bürgern und Bildungsbürgern, könnte man sagen, und auch universitär geprägten Studentinnen, Studenten, Professorinnen, Professoren versucht, aufzufordern, dass wir eine Art Social Media Aufklärung brauchen. Eine Art von neuer Bewegung, die mit einer gewissen Wahrhaftigkeit und mit bestimmten Werten ins Netz strömt und das Netz so prägt, dass da im Moment Leute am Werk sind, die mit der Aufklärung gar nichts am Hut haben, die eher versuchen, in sozialen Medien menschenfeindliche Bilder zu verbreiten und politisch zu instrumentalisieren. Das ist etwas, was man nicht nur technisch aufhalten kann, das muss man auch zivilgesellschaftlich aufhalten. Da kann man nicht nur sagen, Facebook, stell mal so und so viele Leute ein, damit da irgendwie Hetze nicht mehr stattfindet. Das ist maximal ein Teil der Lösung. Ich möchte da auch Facebook keinesfalls aus der Pflicht lassen, aber ich glaube, man muss dem etwas entgegensetzen. Und das können nur die Leute tun, aus meiner Perspektive, die für eine freie, offene und sichere Gesellschaft selbst kämpfen. Und zwar kämpfen ganz buchstäblich gemeint, zwar mit Kommunikation, aber trotzdem auch in dem anstrengenden Kampf eines Diskurses. Und den müssen Leute führen, die wissen, was überhaupt eine freie, offene und sichere Gesellschaft ist.
Haben Sie da so eine Art Masterplan oder Idee, wie man Reclaim Social Media aktiv gestalten soll und kann? Oder auch wir als Gesellschaft jetzt müssten?
Ein Masterplan nicht. Was ich habe, ist so ein sphärischen Gedanken, wie es vielleicht gehen könnte, den ich mal so ausformuliere. Ich glaube, dass wir umgehen lernen müssen mit diesen digitalen Instrumenten. Die sind noch so neu, dass viele Leute noch gar nicht genau begreifen, was macht das mit mir, was kann ich damit machen. Wir brauchen eine Zivilgesellschaft im Digitalen, eine digitale Zivilgesellschaft, die sich selbst sozial und über eine ganze Reihe von Instrumenten imprägniert gegen Extremismus. Wie das funktioniert, weil da hört meine Weisheit dann auch schon auf, das ist etwas, was wir gemeinsam herausfinden müssen. Funktioniert das darüber, dass man Menschen einbindet, die extremistisch sind und versucht, sie in die Mitte zu nehmen und versucht, mit ihnen zu sprechen? Funktioniert das über eine eisenharte Ausgrenzung davon, über eine gesellschaftliche Stigmatisierung? Funktioniert das vielleicht über eine Selbstverständlichkeit, mit der im Netz Diskurse geführt werden? Die meisten Menschen, das sieht man sofort in den sozialen Medien, sind wahnsinnig diskursungeübt. Ja, die wissen noch gar nicht, wie man mit dem Instrument richtig umgeht. Da plattert noch alles aus ihnen heraus. Wäre es vielleicht sinnvoll, ein Schulfach Interneterziehung anzubieten, um die Menschen vorzubereiten? Muss man andere Diskurse führen? Das sind alles Fragen, die muss man gemeinsam herausfinden. Und die Antwort auf diese Fragen, die würden dann ungefähr einem Rezept entsprechen, wie man Social Media reclaimen kann.
Dass jeder jederzeit von überall senden darf, hat eben auch seine Nachteile.
Das hat Vor- und Nachteile. Nicht umsonst hieß das Buch, was ich 2012 mit Katrin Passig geschrieben habe, Internet, Segen oder Fluch. Und dahinter war kein Fragezeichen, denn die Antwort heißt Segen und Fluch. Es kann beides natürlich sein. Alles andere wäre ja auch grotesk zu behaupten. Aber dass tatsächlich diese Seiten des Fluchs bis in die Substanz unserer Gesellschaft eindringen. Und dass es trotzdem gar keine andere Wahl gibt, als zu versuchen, das positiv mitzugestalten. Das ist eine Erkenntnis, für die habe ich relativ lange gebraucht, also schon ein paar Jahre, dass die Flucht nach vorne, die aktive Mitgestaltung der digitalen Gesellschaft, eigentlich die einzige Möglichkeit ist, die wir haben.
Ist das auch die Art und Weise, wie Sie, also wie Sascha Lobo, heute noch ins Internet passt? Weil das Internet hat sich ja wirklich in den letzten 10, 20 Jahren sehr gewandelt von dem, was man anfangs dachte, was es sein könnte, und von dem, was man denkt, wie es jetzt ist. Ist das quasi eine Aufgabe, die Sie sich auch annehmen?
Auf jeden Fall. Der Wandel ist für mich so essentieller Bestandteil der digitalen Sphäre. Das geht ja über das Internet noch weit hinaus. Dass ich versuche, neue Mechanismen zu verstehen und mich dementsprechend selbst auch weiterentwickle. Das kann man ganz gut fassen, wenn man sich vergegenwärtigt, dass es heute sehr viel schwerer ist, Internet-Experte zu bleiben, als Internet-Experte zu werden, weil man immer wieder Neues begreifen muss, immer wieder entwickelt sich das weiter. Ein Stichwort: digitale Transformation hat auch eine riesige ökonomische Komponente. Das heißt, ob dieses Land, dieses unfassbar reiche Land Deutschland, in dem wir wohnen, ob das in Zukunft auch noch wohlhabend ist oder ob sich die sozialen Probleme noch dramatisch verschärfen, weil das Land ärmer wird. Das ist auch eine Frage, ob eine digitale Transformation gelingt, also die Umstellung der hervorragend funktionierenden Industrie in Deutschland in das digitale Zeitalter. Das sind Sachen, die mich wirklich interessieren und die erfordern geradezu, dass man immer auf dem letzten Stand bleibt. Das ist ein wesentliches Kennzeichen der digitalen Vernetzung. Die ist nie vorbei, die ist nie zu Ende. Man hat das nie geschafft und dann, ach, jetzt ist man digital transformiert, fertig, sondern es ist ein Prozess, der immer und immer und immer weitergeht.
Was glauben Sie denn, was das Ende sein könnte oder die Mitte?
Da würde ich mich jetzt outen, quasi auf einer philosophischen Ebene, ob ich tendenziell marxistisch oder nicht marxistisch aufgestellt bin, wenn ich vom Ende der Gesellschaft, so war auch der etwas absichtlich irreführende Titel der Tübinger Mediendozentur, davon sprechen wollen würde. Das Ende der Geschichte könnte man da paraphrasieren. Ich glaube nicht, dass es ein Ende gibt. Ich glaube auch nicht, dass man auf einer philosophischen Ebene so denken sollte. Da habe ich jetzt irgendwie die Hälfte der abendländischen Denkschulen irgendwie im Papierkorb untergebracht. Ich glaube, was ist falsch, von einem gesellschaftlichen Ende her zu denken. Ich glaube, das ist, was man braucht, was man tatsächlich braucht, ist ein Wertemuster. Man kann es Wertekanon nennen oder bestimmte Werte. Die Aufrechterhaltung dieser Werte unter neuen Bedingungen, die ist für mich das, was essentiell ist.
Und für Sie persönlich, wenn wir von der Zukunft reden, von den Werten, von den konkreten Gedanken, wo sehen Sie sich denn vielleicht in 40, 50 Jahren? Immer noch im Internet mit dem Laptop im Café oder analog irgendwo auf einer einsamen Alpenhütte?
Ich bin jetzt 41 Jahre alt. In 50 Jahren sehe ich mich unter der Erde.
Gut, nehmen wir die nächsten 20 Jahre.
Aber es ist schon so, dass ich merke, dass das Internet ein Teil von mir ist und das wird nicht mehr weggehen. Davon bin ich recht überzeugt. Aber ebenso ist es auch klar, ich habe besser gelernt, mit meinen Bedürfnissen, was das Internet angeht, umzugehen. Ich habe auch meine Offline-Zeiten. Und zwar offline ist dann wahrscheinlich immer noch vernetzter als die meisten anderen in einem Online-Zustand. Aber für mich ist die Abkehr von zum Beispiel den allgegenwärtigen Notifications. Man kriegt eine Benachrichtigung, da hat jemand einen auf Twitter erwähnt, das ist eine neue Mail, hier, da ist ein Kalendertermin, da nochmal ein Ping und ein Pong und was auch immer. Dass ich mich davon löse, dass ich das Always On, so hat man das Prinzip eine Zeit lang genannt, dass ich das jetzt nicht zu meinem Lebensinhalt machen möchte.
Zum Schluss, Sie sind ja der Meister der Punchlines, also der kurzen, knappen, prägnanten, wie soll ich sagen, Zitate, Aufforderungen, Forderungen. Wenn es eine Punchline für dieses Interview geben würde, wie sieht die denn aus?
Das Interessante an dem, was ich unter Punchline verstehe, ist nicht, dass man das spontan sagt und einem spontan einfällt, was das für ein kluger Satz jetzt ist, der nochmal alles zusammenfasst. Ich verwende den Begriff Punchline für Sätze, die man sich vorher genau überlegt, der einen bestimmten Sachverhalt sehr präzise zusammenfassen und deswegen viel eher zitiert werden. Und zwar sowohl in sozialen Medien als auch in redaktionellen Medien. Das sind diese Sätze, wo man etwas ganz gezielt auf den Punkt bringt. Und ich glaube nun, dass diese Sendung, weil sie so verfächert war im positivsten Sinn, weil wir über ganz viele Sachen gesprochen haben, dass es deswegen für diese Sendung keine würdige Punchline geben kann. Im Gegenteil würde ich mir sogar wünschen, dass es keine gibt, weil das nämlich bedeutet, dass man sie nicht zusammenpressen kann auf einen Satz, den man twittern kann, sondern dass man die ganze Sendung hören muss, um zu erfahren, was überhaupt gesagt worden ist.